Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jäkel. Ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Unsere Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik, das darf ich ja immer nicht vergessen. Damit die Leute auch wissen, dass ich hier mit jemandem spreche, der sich so richtig gut auskennt.
Richtig,
ne?
Gut.
Richtig gut. Nicht nur politisch, sondern auch noch rechtlich. Ist grandios.
Wahnsinn,
ne?
Das ist ein Traum.
Ein Traum, der Wahnsinn in Tüten. Meine Liebe, wir sprechen heute über das Thema Sucht.
Mhm.
Das ist natürlich ein sehr, 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 sehr breites Thema und wir haben auch immer wieder in der Beratung damit zu tun an einem ganz bestimmten Punkt, dazu kommen wir gleich, weil wir heute so ein bisschen unseren Fokus auf die Bereiche Behandlung und Beratung legen.
Mhm.
Dazu haben wir uns auch einen Gast, eine Gästin nachher eingeladen.
Genau.
Die uns so ein bisschen was darüber erzählt, ne? Wie läuft so eine Beratung, wenn man sich entschieden hat, clean zu werden? Wie geht man in die Behandlung? Was sind so Probleme von Betroffenen und so weiter? Also die berichtet uns so ein bisschen aus der Praxis. Aber ich habe ja schon gesagt, das ist bei uns auch immer wieder Thema in der SOVD-Beratung.
Ja.
Gerade dann, wenn es eben so um die Themen Entgiftung und so weiter geht, ne, Genehmigung, Krankenkasse und so weiter.
Ja.
Und wer uns schon ein bisschen länger zuhört, der weiß, ach, Genehmigung, Krankenkasse und so weiter und finanziell und sowas, das ist meistens irgendwie ein bisschen kompliziert. Und natürlich hast du einen Fall mitgebracht, wo es auch nicht ganz so einfach war.
Und nicht ganz rund gelaufen ist.
Und nicht ganz rund gelaufen ist. Das ist natürlich gerade bei suchterkrankten Menschen besonders schwierig, weil die natürlich, wie der Name schon sagt, krank sind und sich tatsächlich auch noch mit sowas irgendwie rumschlagen müssen. Aber erzähl doch mal ganz genau, was du uns für einen Fall heute mitgebracht hast.
Genau. Also die Frau Hahn, 38 Jahre alt, alleinerziehende Mutter von drei Kindern und übte eine Beschäftigung als Verkäuferin aus und sagte, naja, sie hat seit Jahren tatsächlich, seit einigen Jahren ein Alkoholproblem, hat also mehr getrunken, als ihr gut tat.
Und also war sie süchtig, also alkoholabhängig.
War alkoholabhängig,
also sie, weil man sagt dann ja immer so ein bisschen verharmlosen, dachte, ich habe ein kleines Problem mit Alkohol.
Genau, das war auch erst so tatsächlich, ist es ja auch nicht einfach, das in dem Moment halt auch mitzuteilen. Und sie hätte mit ihrem Arzt gesprochen, weil sich doch die Problematik in den letzten, gerade in den letzten Monaten wirklich sehr auch verschärft hätte. Und das hätte sie auch gemerkt. Sie hatte so ein bisschen Angst, dass sie tatsächlich für ihre Kinder nicht mehr da sein kann. Die waren 4, 14 und 17, also auch noch ein sehr kleines Kind dabei. Dass sie das mit dem Job nicht auf die Reihe kriegt und dass vielleicht im schlimmsten Fall irgendwann das Jugendamt vor der Tür steht und ihr die Kinder wegnimmt. Das
aber
war
das
ihre
ist
größte
ja schon
Befürchtung.
Sehr, sehr pragmatisch und reflektiert, ne? Weil das ist ja gerade, das ist ja auch ein Zeichen der Sucht, ne? Dass man eben das prinzipiell schon weiß, aber das natürlich trotzdem nicht so umsetzen kann und sagen kann, okay, ich unternehme da jetzt was. Das braucht ja manchmal dann noch mehr Zeit, ne?
Ja, das war natürlich auch eine schwierige Situation. Also sie hatte so, glaube ich, so ein bisschen das Regulativ durch die Mutter, die in der Nähe wohnte und die ihr dann
ihre
auch,
Mutter.
Ihre eigene Mutter, die ihr dann auch so ein bisschen wohl auf die Füße getreten hat, gesagt hat, hier, pass auf, ne, wenn das so weitergeht, dann könnte das halt hier echt irgendwie problematisch werden. Ne? Wir müssen irgendwie was tun. Die hat sie da auch ein bisschen unterstützt, was das anging. Und irgendwann hat sie dann gesagt, dann ist sie zum Hausarzt gegangen und hat einfach gesagt, ich habe ein Problem. Also so geht es halt nicht weiter. Ich muss jetzt was tun.
Ja.
Es gab da ein paar Vorfälle, die ja wohl auch sehr schwierig waren und für sie wohl auch so eine Art Weckruf in dem Moment. Sie ist aber nicht ins Detail gegangen und hat dann gesagt, also ich muss jetzt halt tatsächlich was machen und muss eine medizinische Reha halt beantragen. Also der Arzt hatte ihr dann gesagt, okay, es gibt da halt Möglichkeiten. Wir müssen da handeln und je schneller, desto besser. Und hatte dann vorgeschlagen, diese medizinische Rehabilitationsmaßnahme wegen einer Abhängigkeitserkrankung dann zu beantragen.
Also ist das ein Entzug, so wie man das irgendwie so landläufig sagt oder
also
weil medizinische Reha im Rahmen einer Abhängigkeitserkrankung klingt natürlich wieder sehr, sehr kompliziert. Ne?
Ja, genau, es klingt sehr technisch und im Grunde ist es halt so, dass du eigentlich zwei Phasen durchlaufen musst. Mhm. Du hast auf der einen Seite die Entgiftung selber, das heißt, die muss in einem Krankenhaus oder in einer Psychiatrie durchgeführt werden.
Ja.
Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wegen welcher, also weswegen man abhängig ist.
Also welche Substanz da.
Welche Substanz das im Grunde halt ist. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Das kann so zwischen 6 und 10 Tagen sein, ungefähr. Und nach dieser Entgiftung ist es dann eine Entwöhnungsbehandlung in einer speziellen Reha-Einrichtung.
Und das ist dann der Entzug.
Und das ist dann im Grunde halt tatsächlich die Entwöhnung, ja.
Also Entwöhnung, finde ich, klingt ja, irgendwie
Entwöhnung
so ein bisschen harmlos,
ein bisschen harmlos, aber es ist tatsächlich halt. Also
das ist der offizielle Begriff.
Vom technischen Begriff her ist es halt so.
Okay.
Erst die Entgiftung, dann die Entwöhnung und also im sozialrechtlichen Bereich.
Mhm.
Und die Entgiftung ist tatsächlich zwingende Voraussetzung für die Maßnahme dann in dieser speziellen Rehabilitationseinrichtung. Ansonsten wird man nicht aufgenommen. Weil die Entgiftung vorgeschaltet ist. Es geht einfach darum, dass du natürlich eine gewisse Stabilität haben musst, also sowohl körperlich, weil diese Entgiftung ist ja halt auch tatsächlich unter Umständen, kann das ja ohne medizinische Überwachung lebensgefährlich sein.
Ich wollte gerade sagen, wie ist das denn? Muss ich das in irgendeiner Einrichtung machen, diese Entgiftung, oder kann ich das auch für mich zu Hause machen oder wird sowas dann nicht anerkannt?
Nee,
oder sollte man sowas sowieso nicht zu Hause machen, weil viel zu gefährlich?
Ja, ja, viel zu. Also ohne medizinische Überwachung ist das halt lebensgefährlich.
Okay. Ja.
Deswegen immer im Krankenhaus oder in der Psychiatrie wird das durchgeführt, wie gesagt, über einen bestimmten Zeitraum. Das kann bis eine Woche, also bei ihr war es dann eine Woche, 6 Tage und das war, wie gesagt, die Grundvoraussetzung. Sie brauchte dadurch natürlich auch eine gewisse, also erstmal wäre es so gewesen, in dieser Reha-Einrichtung hätte man das sonst gar nicht, im Grunde halt hätte man sie nicht aufnehmen können, weil man auf so einen körperlichen Entzug halt tatsächlich gar nicht eingestellt ist dort. Und du brauchst natürlich auch eine gewisse emotionale Stabilität. Also das muss halt irgendwie so einfach passen, dass dann im Grunde halt auch tatsächlich mit diesen anderen Programmen dann angefangen werden kann. Und diese medizinische Reha in dieser speziellen Einrichtung dauert dann auch zwischen 12 und 16 Wochen.
Also sehr lang, ne?
Tatsächlich auch
länger als eine reguläre,
als normale, Reha. Als, ich sag mal, so eine normale Reha natürlich halt. Ne? So. Genau, und wie gesagt, das mit der Entgiftung war jetzt erstmal grundsätzlich gar kein Problem. Und
hatte sie schon hinter sich oder?
Genau, die hatte sie dann hinter sich und dann stand diese medizinische Rehabilitation an in dieser speziellen Einrichtung und sie hatte mit dem Arzt eigentlich schon, auch als sie den Antrag gestellt haben, darauf hingewiesen, dass sie eine spezielle Mutter-Kind-Einrichtung oder Eltern-Kind-Einrichtung benötigt. Wegen der 4-jährigen Tochter. Also es war ihr überaus wichtig. Ne?
Anderen beiden waren schon älter.
Also sie hatte ja 3 Kinder, 4, 14 und 17.
Ja.
Und während der Entgiftung dieser paar Tage war es auch so, dass ihre Mutter gesagt hat, okay, pass auf, ne, da kann ich die Kinder betreuen, das ist in Ordnung, das kriege ich halt gut gebacken. Aber für diese 12 bis 16 Wochen, die sich dann anschließen, da bin ich raus. Das ist mir einfach zu viel, das kann ich nicht.
Ja.
Das finde ich auch okay, wenn man das halt dann so sagt.
Ja, ja.
Deswegen hatte sie gesagt, sie möchte ganz gern halt das jüngste Kind mitnehmen. Und die ältesten Kinder wollte sie aber während dieses langen Zeitraums nicht aus ihrer gewohnten Umgebung halt herausreißen. Die sind ja auch zur Schule gegangen, die hatten Freunde, die hatten da irgendwie so durch die Freunde auch ein stabiles Umfeld. Wie gesagt, die Oma wohnte um die Ecke und sie hat gesagt, die kann ich da nicht mitnehmen, das geht so nicht. Die haben eh schon genug durchgemacht.
Naja.
Genau, und dann war das Problem an der ganzen Sache, dass sie, wie gesagt, diesen Antrag gestellt hatte. Die Reha wurde bewilligt. Das ist schon mal gut.
Wollte ich gerade sagen. Okay,
genau.
Ja.
Aber nicht in dieser Einrichtung, die sie sich gewünscht hatte.
Okay, und das ist, gibt es nicht eigentlich so ein Wunsch- und Wahlrecht? Ja.
Genau. Eigentlich muss der Leistungsträger, also hier in dem Fall war es halt die Rentenversicherung, die Entgiftung wurde von der Krankenkasse übernommen.
Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht gerade noch über die Krankenkasse gesprochen?
Genau.
Aber okay, alles klar.
Genau.
Also
Entgiftung zahlt die Krankenkasse, genau. Weil das, wie gesagt, Krankenhaus, Psychiatrie halt gegebenenfalls ist. Und die anschließende Rehabilitation, da kommt es dann darauf an, wer hier Leistungsträger ist. Also wenn ich zum Beispiel nicht arbeite, ne, also keine Arbeitnehmerin bin, kein Arbeitnehmer, kann es auch sein, dass die Krankenkasse übernimmt.
Ah, ja.
Ne, das ist auch möglich. Hier in diesem speziellen Fall war es aber so, sie hat ja, war ja beschäftigt, war Arbeitnehmerin und deswegen übernahm hier der Rentenversicherungsträger die Kosten und war auch Ansprechpartner für sie für die weitere Entwöhnungsbehandlung. Genau, und die auch ganzen Kosten, die sich damit im Grunde halt ergaben. Und weil es ja auch darum ging, dass ihre Erwerbsfähigkeit wiederhergestellt werden sollte. Ne? Also die war ja gefährdet durch diese Alkoholabhängigkeit. Und in dem Moment, wo der Rentenversicherungsträger sagt, okay, die Erwerbsfähigkeit muss wiederhergestellt werden oder muss erhalten bleiben, da sind wir jetzt zuständig. Und deswegen waren die halt der richtige Leistungsträger.
Okay.
Genau. Und wie gesagt, die haben auch die grundsätzlich die Notwendigkeit gesehen, haben die Voraussetzungen geprüft. Das war dann auch grundsätzlich kein Problem, aber wie gesagt, das Wunsch- und Wahlrecht wurde hier in diesem Bereich dann nicht anerkannt.
Ja, das ist schon mal schlecht.
Und das war schlecht, genau, weil sie sagte halt, naja, das ist für mich aber die Voraussetzung tatsächlich, um diese Entwöhnungsbehandlung dann über diesen langen Zeitraum auch natürlich halt durchzustehen.
Ach so, weil das würde bedeuten, sie, also ne, logischerweise, wenn die dem Wunsch- und Wahlrecht nicht nachkommen, kann sie die Klinik, die sie sich rausgesucht hat, da kann sie nicht hin. Dann hätte sie doch in eine andere Klinik mit ihrem Kind gehen können.
Genau, das Problem ist, es gibt nur wenige spezielle Einrichtungen, die Kinder mit aufnehmen.
Ja, ach so.
Weil das natürlich auch nochmal eine spezielle Problematik ist. Also ne, du hast da Suchterkrankte.
Ja, na klar.
Ne, so. Und es gibt nur wenige, die sagen, okay, wir haben hier ein bestimmtes Programm halt auch, wo wir tatsächlich halt auch minderjährige Kinder mit aufnehmen können, weil die müssen natürlich nochmal speziell auch betreut werden. Das ist auch eine schwierige Situation. Und die brauchen natürlich auch nochmal geschützte Räume. Und da muss halt einfach nochmal ganz besonders drauf geachtet werden. So.
Okay.
Und deswegen hat das nicht jede Reha-Einrichtung.
Mhm.
Und sie hatten ja eine halt zugewiesen, die jetzt gerade einen Platz frei hatte, aber diese spezielle, Aufnahme der Tochter halt nicht ermöglichen konnte.
So,
und also genau, und dann haben wir halt gesagt, okay, ne, Widerspruch eingelegt, also so geht's halt nicht. Sie hat es im Antrag angegeben, sie hat ein Wunsch- und Wahlrecht und diesem Wunsch- und Wahlrecht wurde halt nicht entsprochen. Und gerade in dieser speziellen Situation, Sondersituation, ist es natürlich überaus wichtig, dass die Bedürfnisse da auch gesehen werden.
Aber warum haben Sie das denn abgelehnt? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Nee, sie hat mir einfach nur eine andere.
Oder warum haben Sie in eine andere Reha-Klinik zugewiesen?
Keine Ahnung. Das passiert manchmal. Also das haben wir gar nicht so selten, dass halt tatsächlich die Wunscheinrichtung.
Ist denen zu teuer dann, oder was?
Das kann manchmal sein, dass es tatsächlich halt natürlich auch zu teuer ist. Oder dass sie sagen, nee, wir haben da eine andere, die jetzt gerade einen Platz frei hat. Die müssen ja auch zusehen, dass sie wirtschaftlich arbeiten. Und müssen ja auch gucken, dass im Grunde halt die Zahlen stimmen. Und dann kann es natürlich tatsächlich manchmal auch sein, dass die einfach sagen, nee, gucken wir mal. Oder sagen, nee, wir haben hier eine, die ist genauso geeignet.
Ja.
Na, so, die ist dann vielleicht halt nicht so so schön dann an der Nord- oder Ostsee, ne, wird ja auch gerne mal gewünscht, oder in den Bergen. Aber hier darum ging es ja hier gar nicht. Es ging ja nicht darum, dass es halt irgendwie
landschaftlich sein soll,
besonders schön ist oder sie an die Ostsee wollte, sondern ihr ging es ja einfach darum, dass das Kind mit aufgenommen wird.
Okay.
Genau, das war das eine Problem. Es gab aber noch ein zweites Problem.
Natürlich.
Genau.
Nämlich?
Sie hatte auch einen Antrag gestellt auf Kostenübernahme einer Haushaltshilfe.
Ja.
Für die beiden älteren Kinder, die ja zu Hause bleiben sollten, wo sie gesagt hat, die kann ich halt nicht mitnehmen, die will ich aus dem gewohnten Umfeld
also gleichzeitig
halt nicht
zu dem Reha-Antrag.
Gleichzeitig zu dem Reha-Antrag, genau. Ja, und dieser Antrag, also da haben sie gesagt, okay, Haushaltshilfe zahlen wir. Das ist grundsätzlich jetzt erstmal, das müssen wir nochmal prüfen, weil die Kinder waren halt über 12 Jahre. Normalerweise gibt es halt tatsächlich diese Haushaltshilfe, diese klassische, nur wenn die Kinder unter 12 Jahren sind.
Ach so.
Aber die waren jetzt ein bisschen älter und da muss man nochmal individuell gucken. Und dadurch, dass wir eine Entwöhnungsbehandlung von mindestens 12 Wochen hatten, hatten wir jetzt natürlich auch nochmal einen anderen Zeitraum. Und sie alleinerziehend war. So, und jetzt wurde auch klar, warum sie tatsächlich halt die Reha in dieser spezialisierten Einrichtung, in dieser Eltern-Kind- oder Mutter-Kind-Einrichtung abgelehnt haben.
Nämlich?
Weil sie nämlich gesagt haben, entweder gibt es die Haushaltshilfe oder es gibt die Betreuung des jüngsten Kindes mit in dieser spezialisierten Einrichtung. Wir können nicht beides gewähren.
Ja, aber es sind
entweder
doch unterschiedliche
oder
Kinder.
Hat die überhaupt nicht interessiert. Die haben die Kinder als Komplettpaket genommen und haben gesagt, nee, entweder gibt's das oder es gibt das.
Also entweder sie hätte alle Kinder mit in die Reha genommen.
Was schwierig gewesen wäre bei drei Kindern.
Genau, und die Älteren und dann halt ne Schulpflicht.
Wäre nochmal die Frage gewesen, wie man die hätte betreuen können.
Oder sie hätte halt alle, auch die Kleine, mit einer Haushaltshilfe zu Hause gelassen.
Oder man hätte gesagt, wir suchen eine Pflegefamilie.
Ach so, man gibt sie dann komplett in eine fremde Familie.
Genau, vorübergehend. Also wenn es wirklich so ist, dass es halt eine totale Problematik gibt irgendwie mit der Unterbringung von minderjährigen Kindern, dann könnte rein theoretisch das Jugendamt noch reingrätschen und könnte halt sagen, naja, oder wir können natürlich halt hier auch nochmal gucken, die Kinder sind unbeaufsichtigt. Das heißt, wir prüfen jetzt hier, ob nicht halt irgendwie gegebenenfalls vorübergehend eine Pflegefamilie für diese 12 oder 16 Wochen halt möglich ist.
Ja, das wollte ja aber, glaube ich, keiner der Beteiligten.
Nein, das wollten die Kinder nicht. Wie gesagt, da wäre auch nochmal die Frage gewesen, hätte es überhaupt im näheren Umkreis für die Kinder überhaupt eine Möglichkeit gegeben? Und sie hat gesagt, ich will mich von meiner jüngsten Tochter, kann ich mich momentan nicht trennen. Mm. Das geht einfach nicht.
Ja.
Weil sie sagt, da ist halt auch eine besondere Bindung und sie hat eh ein schlechtes Gewissen so und sie würde das psychisch überhaupt nicht durchhalten, wenn sie auch von dem jüngsten Kind getrennt ist, über diesen langen Zeitraum.
Ja, ist wahrscheinlich ja auch für die Kleine irgendwie schwierig, ne? Weil
für die Kleine wäre das sowieso halt katastrophal gewesen.
Also, ne, diese Alkoholabhängigkeit, diese Erkrankung hat ja auch was mit den Kindern gemacht irgendwie, ne? Also auch mit der Kleinen,
die
auch
geht
wenn
ja
die erst vier ist, ne?
Genau, die geht nicht spurlos an den Kindern vorüber. Ja. Und deswegen war das halt ein großes Problem. Sie hat gesagt, dann kann ich die Entwöhnungsbehandlung nicht machen. Also wenn ich nicht weiß, dass meine Kinder halt irgendwie sicher untergebracht sind. Und damit stand im Grunde halt jetzt stand die Problematik im Raum. Jetzt scheitert halt alles, ne? So, sie hatte sich jetzt halt irgendwie so fokussiert und hat gesagt, ich will das jetzt in den Griff kriegen. Mhm. Und dann macht der Leistungsträger halt einfach so einen Quatsch und gefährdet hier im Grunde halt irgendwie die erfolgreiche Behandlung.
Ja.
Und das ging natürlich nicht. Und dann haben wir Widerspruch eingelegt.
Mhm.
Und haben gesagt, also so geht's halt nicht.
Also dann aber gegen die abgelehnte Reha, ne? Weil die Haushaltshilfen wollte die DRV ja noch prüfen, ne?
Genau, das Problem war so ein bisschen, wir mussten natürlich beide Aspekte mit reinnehmen, weil sie natürlich die ganze Zeit argumentiert haben, entweder oder, ne? Also entweder es gibt jetzt halt irgendwie die Betreuung dieser Reha-Einrichtung oder im Grunde halt tatsächlich die Haushaltshilfe oder die Betreuung halt irgendwie im häuslichen Bereich.
Mhm.
Und da müsste man natürlich im Widerspruch halt sehr gut differenzieren und sagen, naja, also diese Entweder-Oder-Regelung, das ist halt sozialrechtlich überhaupt nicht haltbar. Ergibt sich auch so nicht tatsächlich aus dem Gesetzestext.
Und das ist ja das Wichtigste. Na gut, also für euch in der Beratung schon, ja.
Genau, also wir müssen ja auch immer rechtlich irgendwie argumentieren, müssen halt gucken, dass wir das sauber irgendwie subsumieren. Und das ergab sich halt aus dem Paragraphen überhaupt nicht.
Mhm.
Also es ist richtig, es gibt nicht beides zusammen, das macht ja auch Sinn. Also ich meine, ist auch blödsinnig, ne? So
wie es gibt nicht beides zusammen.
Naja, du kannst halt nicht sagen, für alle Kinder, es gibt beides irgendwie. Also du kannst halt nicht irgendwie für einen Zeitraum sagen, die kommen jetzt mit in die Reha-Einrichtung und für den anderen Zeitraum werden die halt irgendwie zusammen da irgendwie betreut oder sowas. Also diese starre Entweder-Oder-Regelung gibt es halt nicht. Das heißt, es darf keine doppelte Leistung geben. Aber hier
tut es ja auch nicht.
Nee, gab es hier ja auch nicht.
Ja.
Und wir müssen hier differenzieren nach dem Alter der Kinder.
Mhm.
So. Und das hat der Rentenversicherungsträger halt in keinster Weise halt gesehen.
Naja, weil klar, mit 14 und 17 hat man andere Bedürfnisse als mit 4, ne? Also ist ja ganz klar.
Ja, und da ist natürlich nochmal eine ganz andere Abhängigkeit gegebenenfalls von der Mutter halt auch da. Und manche Kinder kommen auch mit einer Trennung halt vielleicht in dem Moment ganz gut klar, andere auch wieder nicht. Und dann muss man halt immer individuell gucken. Und dann stand ja auch noch mal im Raum, ja, möglicherweise halt Unterbringung in der Pflegefamilie.
Ja.
Das wäre aber wirtschaftlich hier überhaupt nicht günstiger gewesen. Ne, so, wenn man das halt hochrechnet. Mhm. Das ist auch Quatsch. Und von da haben wir hier noch mal argumentiert. Und was ein zentrales Argument war halt einfach, dass nach dieser erfolgreichen Entgiftung, die sie ja wirklich gut halt über die Bühne gekriegt hat, jetzt einfach eine erfolgreiche Entwöhnung in Frage stand und sie wäre wieder rückfällig geworden.
Mhm.
Ne, so, das war auch ganz klar, weil sie einfach auch psychisch und körperlich noch nicht so stabilisiert war, wie man das halt einfach braucht. Und dafür gibt es ja einfach auch diese Reha-Möglichkeit, dass man sagt, über einen längeren Zeitraum, wir gucken jetzt halt einfach und wir entlassen dich dann in das häusliche, in den häuslichen Bereich, wenn du wieder einfach gut körperlich und emotional halt stabilisiert bist und dass wir das Gefühl haben, jetzt dass du nicht wieder rückfällig wärst.
Mhm.
Ne? Weil wenn natürlich dann, du bist wieder im häuslichen Umfeld, du hast dann wieder Belastung durch den Job und so, da kann natürlich schnell halt irgendwie was passieren.
Naja gut,
deswegen war es halt
niemand ist vor
wichtig.
Rückfällen gefeit, ne? Also
genau.
Ist ja klar.
Mhm. Genau. Genau, und dann haben wir, wie gesagt, das nochmal explizit halt alles dargestellt, wie sich die individuelle Situation bei ihr jetzt halt ergibt. Wie gesagt, keine starre Entweder-Oder-Regelung. Muss individuell geprüft werden. Und dann war es auch tatsächlich so, dass der Rentenversicherungsträger dann eingeknickt ist und auch gesagt hat, okay, das ist hier wirklich halt nochmal eine spezielle Situation. Hier geht es nicht um eine einfache medizinische Reha von 3 Wochen, die man gegebenenfalls auch irgendwie teilstationär oder ambulant hätte durchführen können. Das war hier auch nochmal wichtig, dass es halt wirklich auch stationär sein sollte, ja, wo man einfach auch Tag und Nacht dann halt in dieser Betreuung war und sie einfach aus dem häuslichen Bereich auch mal rauskommt. Und deswegen hat man dann hier tatsächlich individuell nochmal entschieden und hat gesagt, okay, auch eine Haushaltshilfe für einen 14- und 17-Jährige ist gegeben hier in diesem Moment. Ist eine Ausnahme. Also es ist jetzt eine Einzelfallentscheidung gewesen und du musst bei solchen Sachen immer individuell gucken auf die jeweilige Situation.
Ja.
Ne, weil wie gesagt, wir haben eigentlich in der gesetzlichen Regelung halt diese Problematik, dass die Kinder nicht älter als 12 sein dürfen. Was eigentlich auch ein bisschen Quatsch ist, finde ich immer.
Aber so ein 13-jähriges Kind, also ich meine, das ist ja...
Finde ich auch immer ein bisschen schwierig halt irgendwie
trotzdem
in der Regelung.
Noch kein erwachsenes Kind, also sind wir noch minderjährig, ne?
Genau, und hier hatte sie auch noch den alleinerziehenden Status, das heißt, es gab ja auch keinen Vater irgendwie, der hätte übernehmen können, der war halt nicht da, der war nicht greifbar und sonst gab es ja auch keine Verwandten, die halt irgendwie hätten einspringen können, großartig, und da muss man, denke ich mal, dann halt auch nochmal anders drauf gucken.
Klar.
Genau, weil sie stand jetzt im Mittelpunkt mit ihrer Gesundung.
Ja.
Ja.
Und dann hat die, ich wollte gerade sagen, die Krankenkassen, ich bringe schon durcheinander. Nein, diesmal die Deutsche Rentenversicherung hat genehmigt.
Genau, Jana. die haben genehmigt. Die haben dann gesagt, okay, alles gut. So, es wurde alles geregelt. Sie ist in die Entwöhnung gefahren, hat das 12 Wochen gemacht. Genau. Und dann ist es natürlich nicht so, dass nach dieser Entwöhnung nichts mehr passiert, sondern es gibt natürlich halt noch mal ein paar spezielle Nachsorgebehandlungen, die notwendig sind. Mhm. So, das wird in der Reha dann halt auch noch mal besprochen, was man da halt vor Ort auch lokal dann natürlich im häuslichen Bereich machen kann. Mhm. Und dann gibt es halt so spezielle Nachsorgen oder Selbsthilfeorganisationen, auch noch mal irgendwie psychotherapeutische Gespräche und so, dass du halt einfach auch zu Hause natürlich dann nochmal anders aufgefangen wirst und dann langsam halt einfach auch mit dieser Unterstützung
auch
dann stabilisierst.
Oder so sind da, glaube ich, auch wichtig. Ne?
Genau, genau. Also eine spezielle Nachsorge ist halt ganz wichtig. Es gibt manchmal sogar so, bei ganz instabilen sozialen Verhältnissen kannst du sogar so eine Art betreutes Wohnen oder sowas haben. Also es gibt da vielfältige Angebote, aber da können wir vielleicht auch nachher nochmal mit unserem Gast drüber sprechen. Dass du halt nicht irgendwie, das nicht nach der Entwöhnung,
ne, du einfach auf die Straße gesetzt wirst und gesagt,
gut, jetzt bist du gesund,
glücklich, ne?
Ja. Weil letztendlich du bist abhängig so von einer Substanz gewesen und Gefahr eines Rückfalls ist halt immer da, ne, so. Und von daher muss dann nochmal anders geguckt werden.
Ja.
Ja.
Gut, aber für Frau Hahn haben wir es geschafft.
Für Frau Hahn haben wir es geschafft.
Hast du noch mal was von ihr gehört irgendwie so?
Nee, habe ich nicht mehr gehört. Nee,
okay,
genau.
Aber das ist ja meistens auch ein gutes Zeichen.
Das
keine
ist
Nachrichten
gutes
sind gute Nachrichten.
Sehr ein gutes Zeichen, dass da tatsächlich halt nicht noch mal irgendwie ein Verfahren notwendig war. Genau, und das hat dann alles doch ganz gut geklappt. Aber der Fall zeigt mal wieder, dass es doch irgendwie auch manchmal so Einzelfallentscheidungen gibt, wo man noch mal genauer hingucken muss. Ne? Also nicht sich pauschal irgendwie mit dem ablehnenden Bescheid halt zufrieden geben, sondern schon nochmal gucken, okay, also ich habe jetzt hier aber auch nochmal eine besondere Situation und da muss tatsächlich auch nochmal anders drauf geguckt werden. Ne? So, das ist nochmal, glaube ich, ganz wichtig und vielleicht nochmal ein guter Tipp, dass man sich nicht zu schnell irgendwie ins Boxhorn jagen lässt, wenn man halt so einen ablehnenden Bescheid bekommt.
Naja, und vor allen Dingen sich auch Unterstützung holt, ne? Weil wenn man in so einer Situation ist, dann geht es einem ja wirklich sehr, sehr schlecht und es ist dann halt natürlich schwierig, vielleicht manchmal das alles selber irgendwie so hinzukriegen und ne, mit dem ganzen Papierkram und man kennt sich nicht aus und so. Und deswegen ist ja auch Hilfe da immer eine gute Lösung.
Genau.
Damit man halt nicht alleine ist, sondern da dementsprechend jemand an seiner Seite hat. Ne?
Und da kann man ja zu uns kommen.
Und da kann man auch zum Sofa dir kommen. Das stimmt. Ja, Katharina, ich danke dir für diesen Fall.
Ja, gerne.
Ich glaube, wir werden Punkte davon auch gleich nochmal in unserem Gespräch aufnehmen. Aber wir kommen jetzt erstmal zur Zahl dieser Folge.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
So, das ist die 63.
Das ist Prozent.
Ja,
ja, also tatsächlich.
Ich, es ist zu einfach, ne?
Das ist jetzt
es
zu einfach.
Ja, ja. Wie das letzte Mal auch, es sind Prozent. 63%. Mhm. Nämlich 63% der Suchterkrankten, die in stationären Einrichtungen untergebracht sind, sind tatsächlich alkoholabhängig.
Hui. Das ist ja eine Alltagsdroge, die ich überall kriege.
Das stimmt. Und ich glaube, deswegen ist die Zahl auch so hoch. Wobei ich sagen muss, ich hätte fast befürchtet, dass sie vielleicht noch ein bisschen höher ist.
Also ich glaube, so Cannabis ist wahrscheinlich auch mittlerweile auf dem Vormarsch.
Ja, da habe ich jetzt natürlich keine aktuelle Zahl zu, aber unter Garantie, ich würde sagen, es liegt bestimmt auf Platz 2. Würde ich mal behaupten. Und Medikamente und andere Substanzen. Aber 63% ist natürlich schon sehr viel. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie das so mit der Verfügbarkeit, ob das alles so sein muss. Aber ich glaube, das wäre ein Thema nochmal für einen ganz eigenen Podcast. Ne? So Deutschland und der Umgang mit Alkohol, mit der Droge Alkohol natürlich auch. Aber wir kommen jetzt nämlich zu unserer Gästin, die wir heute eingeladen haben. Die kennt sich nämlich mit dem Thema ganz besonders gut aus. Also Prävention, Suchterkrankung, natürlich auch ne, Alkoholsucht. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Diana Fiedler von der Drogenberatungsstelle Drops in Hannover. Hallo Frau Fiedler, guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Frau Fiedler, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Frau Fiedler, Sie arbeiten bei Drops. Das ist eine der größten Drogenberatungsstellen in Hannover. Und wir haben gerade schon in unserem Fall so ein bisschen über die Problematik mit Leistungsträgern gesprochen, wenn es irgendwie um Entgiftung und Entwöhnungskuren, Reas, hilf mir mal.
Behandlung,
danke schön. Geht und wir wollten mit Ihnen gerne noch mal so ein bisschen den Praxisblick weiten, weil Sie haben ja tatsächlich mit Erkrankten direkt zu tun und wissen um deren Probleme. Wenn Sie das jetzt so rekapitulieren aus Ihrer Beratungserfahrung, mit welchen Suchterkrankungen kommen die meisten Betroffenen zu Ihnen?
An uns wenden sich ganz viele Menschen, sowohl Betroffene als auch Angehörige. Die Betroffenen vorrangig zum Thema Alkohol, Cannabis ist die Hauptproblematik bei uns, aber auch Kokain, Opiatabhängigkeit, aber auch Glücksspiel, also auch verhaltensbezogene Süchte haben wir bei uns im Haus. Alkohol klammer ich so ein bisschen aus, Alkohol und Medikamente, weil wir dazu eine eigene Fachstelle haben.
Ah, okay.
Also die gehört auch zum Träger, die FAM, Fachstelle für Alkohol und Medikamentenabhängigkeit. Das heißt, Menschen, die vordergründig ein Problem mit Alkohol und Medikamenten haben, wenden sich eigentlich eher an die andere Fachstelle. Heißt aber nicht, dass wir mit dem Thema nicht auch zu tun haben. Manchmal kristallisiert sich das erst im Gespräch heraus, dass Alkohol eigentlich die Hauptproblematik ist und nicht Kokain oder Medikamente eine sehr, sehr große Rolle spielen, sie aber gar nicht wegen einer Medikamentenproblematik zu uns gekommen sind, aber sich dann herausstellt, oh, das ist eigentlich vielleicht sogar der Ursprung. Genau, von daher ist das trotzdem ein großes Thema bei uns.
Ja, wieso gibt es denn ausgerechnet für diese beiden Substanzen eine eigene Fachstelle? Weil das, also ne, Alkohol ist ja, wir hatten das vorhin, die meisten Menschen, die abhängig oder ne, drogenerkrankt sind, auch untergebracht sind, stationär, die sind alkoholerkrankt.
Das ist so ein bisschen historisch gewachsen, dass man hat, man hat eine Fachstelle für die legalen Süchte und eine Fachstelle, die sich eher um die illegalisierten Drogen und Verhaltenssüchte kümmert.
Jetzt
haben wir mit Cannabis natürlich eine teillegalisierte Droge, trotzdem oder nach wie vor unsere Hauptsubstanz, die wir beraten. Genau, dadurch ist das irgendwann entstanden.
Ach so, okay, das hatte jetzt tatsächlich gar nichts fachlich oder mit den Substanzen selber zu tun, sondern einfach eher so historisch mit dem Thema legal, illegal, ne?
Genau.
Okay.
Sie beraten ja dann halt auch die Betroffenen, die zu Ihnen kommen. Ich kann mir das jetzt irgendwie nicht so, also wir führen ja auch Beratungen durch im Bereich der Rechtsberatung. Wie läuft denn bei Ihnen das ab? Also wie kann ich mir da so einen Ablauf eines Beratungsgesprächs bei Ihnen vorstellen?
Ja, der Erstkontakt erfolgt eigentlich immer über unsere offene Sprechstunde. Also wir haben Montag bis Freitag eine offene Sprechstunde, wo man ganz ohne Ankündigung, ohne Termin zu uns kommen kann. Wir haben unterschiedliche Zeitfenster, also Montag zum Beispiel auch bis 19 Uhr, sodass wir auch Menschen, die berufstätig sind, bis 17, 18 Uhr auch die Möglichkeit geben können, sich an uns zu wenden. Oder freitags eine relativ frühe Sprechstunde, also dass wir im Prinzip so ein breites Fenster haben, um da offen zu sein für die Betroffenen. Das ist so der erste Kontakt, wo die Menschen zu uns kommen, wo sie in vertraulicher Atmosphäre ganz wertfrei erstmal ihr Anliegen mit einem Berater besprechen. und man dann gemeinsam guckt, okay, wo geht die Reise hin? Ist das jetzt, braucht jemand nur eine Bescheinigung für jemanden, dass er ein Beratungsgespräch wahrgenommen hat? Möchte jemand über sein Konsumverhalten sprechen? Macht er sich selber Sorgen und weiß gar nicht so genau, ist das schon eine Sucht? Wo bewege ich mich da eigentlich gerade? Da möchte ich gerne mal mit einem Experten drüber sprechen, was ich vielleicht auch machen kann. Oder ob das gefährlich ist, was ich da tue. Oder Menschen wollen Informationsmaterialien haben oder kommen schon ganz klar zu uns und sagen, ich möchte gerne in eine Therapie vermittelt werden. Also es sind ganz unterschiedliche Anliegen, mit denen sich die Menschen an uns wenden. Manche kommen ja nicht nur eigenmotiviert, sondern auch fremdmotiviert zu uns. Das heißt, die kommen mit gerichtlichen Auflagen, also sind im Prinzip auffällig geworden unter Substanzkonsum und bekommen dann die Auflage, mehrere Gespräche bei uns machen zu müssen. Und kommen dann ja auch nicht unbedingt mit einer Einsicht, dass das, was sie tun, vielleicht nicht mehr so in Ordnung ist, sondern kommen einfach mit dem Anliegen, ich möchte hier die Gespräche machen und eine Bescheinigung dafür bekommen.
Wollte ich gerade sagen, das ist das, was Sie vorhin meinten, weil ich hatte mich gerade gefragt, okay, für was brauche ich eine Bescheinigung von einer Drogenberatungsstelle?
Zum Beispiel.
Bei solchen Sachen.
Genau.
Okay. Wenn Sie da jemanden vor sich sitzen haben, der sich Sorgen um seinen eigenen Konsum macht, wie gehen Sie so ein Gespräch an? Also, weil die Frage ist ja natürlich, ab wann bin ich denn eigentlich süchtig? Ne? Also, wenn ich jetzt mal so Alkohol als legale Droge betrachte, die ich auch konsumiere, was? Jeden Tag? Einmal in der Woche, einmal im Monat oder wenn ich einmal im halben Jahr Kokain nehme. Also ab wann wird es problematisch und wie können Sie das irgendwie so einordnen, wenn Sie da einen Ratsuchenden vor sich sitzen haben?
Das ist ganz individuell. Also wir können nicht sagen, ab der und der Menge, in der und der Frequenz, dann ist jemand suchterkrankt. Ne, das, da gehört viel, viel mehr dazu. Die WHO hat ja mittlerweile ganz klar gemacht, es gibt keinen gesundheitsförderlichen Konsum, keine Menge, wo man sagt, die ist noch in Ordnung. Das klassische Glas Rotwein, was ja förderlich sein soll täglich, das hat man mittlerweile revidiert, dass man gesagt hat, das gibt's eigentlich nicht, einen gesundheitsförderlichen Konsum, sondern alles ist mit einem Risiko verbunden. Was nicht bedeutet, dass jeder, der konsumiert, auch zwangsläufig irgendwann mal abhängigkeitskrank wird. Wenn die Menschen zu uns kommen, geht es darum, erstmal zu gucken, was wird eigentlich konsumiert und seit wann, in welcher Frequenz, in welchen Situationen konsumiert jemand alleine, in der Gruppe, zu welchen Tageszeiten. Also wird das Bier abends nach dem Feierabend konsumiert oder eigentlich schon morgens. Da werden ganz viele Parameter so ein bisschen abgefragt, um einschätzen zu können, wie problematisch ist das jetzt eigentlich. Und auch, zu welchem Zweck wird konsumiert? Also hat der Konsum eine Funktion? Können wir hier von einem genussvollen Konsum sprechen, weil man am Wochenende sich mit Freunden trifft und dort irgendwie ein Glas Wein trinkt oder auch mal zwei oder drei? Oder konsumiert jemand alleine, weil er abends nicht anders abschalten kann? Also auch zu gucken, was sind die Konsummotive? Hat jemand schon mal probiert, das auch anders zu machen? Funktioniert es? So, das sind alles so Fragestellungen, die man miteinander bespricht, um für sich selber ein Bild zu kriegen. Und aber auch den betroffenen Personen so ein bisschen anzuregen, darüber nachzudenken, hat sich da vielleicht auch was verändert in den letzten Monaten, Jahren? Weil das ist so ein schleichender Prozess. Also bis Menschen zu uns in die Beratungsstelle kommen, dauert es ja in der Regel sehr, sehr lange. Also gerade beim Alkohol sind es, ich weiß es gar nicht, ich glaube über 10, 15 Jahre. Bis, also wo schon problematisch konsumiert wird, bis jemand tatsächlich den Weg in die Suchtberatungsstelle findet. Und der Betroffene ist ja oftmals die Person, die als letztes zu uns in die Beratungsstelle kommt. Also vorher war es dann schon der Ehepartner oder vielleicht die erwachsenen Kinder oder so, die sich Sorgen machen und die sich vielleicht auch Hilfe holen. Die betroffene Person ist leider immer noch die letzte Person, die dann zu uns kommt, weil das Thema so sehr stigmatisiert ist. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass man vielleicht ja auch die Befürchtung hat oder denkt, man kann erst zu uns kommen, wenn man wirklich richtig suchtkrank ist. Und ich glaube, davon grenzt man sich sehr, sehr lange ab.
Klar.
Dass man sagt, nein, ich gehe ja nicht dahin, weil ich gehöre nicht ja nicht zu der Gruppe der Betroffenen. Da bin ich ja noch gar nicht, weil man vielleicht Personengruppen vor Augen hat, wenn man von Alkoholabhängigkeit spricht, zu denen man sich dann nicht zählen möchte.
Mhm. Ja.
Aber das sind ja auch Menschen, die berufstätig sind, die vor im Leben stehen. Das
ganz unterschiedlich,
schützt sich vor einer Alkoholabhängigkeit.
Mhm. Ja. Ja.
Und ich glaube, dieses Stigma hemmt sozusagen, Hilfe aufzusuchen. Also da können wir immer nur dafür werben, sich auch an uns zu wenden, wenn man nur den Hauch einer Idee davon hat, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen aus dem Ruder geraten ist. Mhm. Auch dann kann man sich ja schon bei uns Beratung holen, Hilfe holen. Das muss ja nicht zwingend die Therapie sein, die sich anschließt, sondern vielleicht einfach 2-3 Gespräche, um für sich eine Idee zu kriegen, warum wird denn das gerade immer mehr, mehr als mir vielleicht lieb ist oder was passiert denn da gerade?
Ja.
Um das mal so ein bisschen zu reflektieren und die Dynamik zu verstehen und das vielleicht wieder zurückzudrehen.
Mhm.
Also das ist ja an jedem Punkt eigentlich möglich. Man muss ja nicht erst chronisch suchterkrankt sein, um sich dann Hilfe zu holen.
Mhm.
Ist das auch ein Problem, wo Sie jetzt gerade so das Stigma und so angesprochen haben, ist das tatsächlich auch ein Problem, dass Suchterkrankungen häufig, also so nehme ich es jedenfalls wahr, häufig so mit sowas wie Willensschwäche oder so konnotiert werden und das gar nicht richtig als Erkrankung wahrgenommen wird?
Ich glaube, das gehört auch dazu.
Hm.
Ja, ich glaube, es wird immer mehr als Erkrankung wahrgenommen, aber natürlich auch in anderen Ländern, wo sich ja Menschen auch an uns wenden mit einem russischsprachigen Hintergrund, Menschen aus der Ukraine, wo das nochmal ganz anders bewertet wird, die Erkrankung.
Mhm.
Also die da sehr, wo das nicht als Krankheit angesehen wird.
Ja, dann hör doch einfach auf, wenn du nicht mehr willst. So,
genau,
ne? Und wenn du das nicht schaffst, dann
Dann kann man dir auch nicht mehr helfen.
Genau, dann ist
genau, dann ist man nur nicht stark genug,
genau,
man will es nicht genug,
ja,
man ist schwach. Genau, und das ist natürlich aber hier auch bei uns in der Gesellschaft verortet, dass jemand doch einfach, oder dass man vielen zuschreibt, selber schuld zu sein an seiner Erkrankung. Und auch das ist natürlich was, wenn ich in eine Beratungsstelle gehe, dann gestehe ich mir ein und vielleicht auch den anderen gegenüber ein, dass ich offensichtlich ja ein Problem habe, dass ich es nicht im Griff habe, dass ich schuld bin, jetzt an der Stelle zu stehen, wo ich stehe. Und das hindert, glaube ich, oder führt dazu, dass viele Menschen das, glaube ich, sehr, sehr lange auch hinter verschlossener Tür halten und versuchen, das irgendwie anders hinzukriegen.
Ja.
Das heißt, kann man eigentlich sagen, dass die meisten der Personen, die zu Ihnen kommen, eigentlich eher nicht so richtig freiwillig kommen oder nur, weil sie tatsächlich halt, weil es einfach gar nicht mehr anders geht, weil sie merken, okay, es hat jetzt körperliche oder psychische Auswirkungen oder weil die Angehörigen vielleicht so viel Druck gemacht haben, dass sie irgendwie sagen, ich weiß nicht, Ehepartnerin vielleicht, du pass mal auf, wenn du da jetzt nicht hingehst, dann lasse ich mich scheiden, oder?
Also bei einem großen Teil ist das schon so, dass schon sehr viel im Vorfeld passiert ist, bis sie wirklich dann den Entschluss fassen, sich professionelle Hilfe zu holen.
Okay.
Ja, ja, genau, das ist schon so. Es gibt natürlich viele, die haben Vorerfahrungen mit Beratung, mit Therapiemaßnahmen. Da ist das vielleicht ein anderer Gang zur Beratungsstelle. Die sind da ein bisschen erfahrener und wissen, ah, okay, ne, jetzt, ich habe vor 5 Jahren die letzte Therapie gemacht, jetzt bin ich irgendwie in einer Lebensphase, wo mir irgendwas widerfahren ist und ich aber irgendwie meine Strategien, die ich gelernt habe, vielleicht so nicht mehr anwenden kann und merke, es hat einen Rückfall gegeben und ich kriege das alleine nicht hin. Und dann sich, ich sag mal, ein bisschen routiniert vielleicht auf den Weg machen und wieder an die Beratungsstelle kommen und sagen, Mensch, ich brauche doch noch mal eine Therapie.
Ja, okay.
Die gibt es natürlich auch, die dann sehr eigenmotiviert und sehr klar in dem, was sie wollen, sind mit dem Auftrag, ich hätte gerne eine Vermittlung. Genau. Und andere kommen erstmal ganz offen und sagen, ich weiß gar nicht. Also die ganz unbedarft kommen und überhaupt nicht wissen, was passiert eigentlich in einem Beratungsgespräch, welche Möglichkeiten gibt es, die vielleicht auch die Sorge haben, dass, wenn sie zu uns kommen, es immer nur um Abstinenz gehen muss. Dass wir als Suchtberatungsstelle per se sagen, dass Konsum schlecht ist. Das ist so nicht. Also es kann auch jemand zu uns kommen, der sagt, Mensch, ich habe immer am Wochenende konsumiert. Ich merke, seit einem halben Jahr irgendwie wird es auch unter der Woche mehr und irgendwie bewegt sich das in eine Richtung, die ich nicht möchte. Mhm. Ich möchte eigentlich dahin zurück, genussvoll mal am Wochenende zu konsumieren. Mhm. Und auch das kann dann das Beratungsziel sein, gemeinsam zu besprechen, also ein Konsumtagebuch vielleicht auch führen zu lassen und zu gucken, okay, was sind denn die Momente, die dich jetzt unter der Woche konsumieren lassen? Was hat sich denn verändert? An welcher Stelle ist das denn gekippt? Um da zu unterstützen, wieder zu einem genussvollen Konsum auch zurückzukehren.
Okay.
Also das muss nicht, und es gibt ja auch richtige Programme, die in die Richtung gehen, wieder kontrolliert zu trinken zum Beispiel. Mhm. Also aber für Menschen, für die eine Abstinenz gar nicht denkbar und möglich ist, die sagen, ich möchte, Skoll-Training ist das, so ein kontrolliertes Trinken.
Ja.
Gibt es ja richtige Systeme, sozusagen Behandlungsansätze, wo man sagt, okay, mit bestimmten Methoden kann man auch jemanden dazu bringen, wieder den Konsum so zu reduzieren, dass man sich nicht noch mehr schädigt.
Ach so, also dieses einfach das Glas Wein oder das Bier am Wochenende dann an einem Samstagabend oder so, das ist vollkommen in Ordnung.
Ja, also das werten wir nicht.
Mhm. Okay.
Genau, also das Ziel, was womit man quasi auf uns zukommt, das ist erstmal das Ziel, mit dem wir arbeiten. Mhm. Und manchmal ergibt sich, wenn jemand sehr ambivalent ist, ergibt sich dann irgendwann vielleicht auch der Moment, dass jemand feststellt, vielleicht ist es das einfach auch nicht, vielleicht gelingt es mir einfach nicht, damit gut umzugehen.
Ja.
Denn wenn ich darüber spreche, den Konsum zu reduzieren, das heißt, ihn nicht ganz sein zu lassen, heißt das ja, ich muss mich jeden Tag aufs Neue, muss ich eine Entscheidung treffen.
Ja.
Da ist die Abstinenz in dem Moment ja ein bisschen leichter.
Ja.
Die Entscheidung treffe ich einmal und hab mich oder hab das Ziel, dabei zu bleiben. Wenn ich aber sage, ich reduziere, muss ich mich immer wieder aufs Neue entscheiden, ob ich jetzt konsumiere oder ob das jetzt schon wieder zu viel ist. Also das, und manchen Leuten gelingt das, glaube ich, ganz gut. Das würde ich denen gar nicht absprechen.
Okay.
Und es gibt aber auch Menschen, die dann irgendwann für sich eingestehen müssen, es gelingt mir nicht.
Geht nicht gut.
Ich muss eine endgültige Entscheidung treffen.
Ja.
Und das betrifft nicht nur die bösen, harten Drogen, das betrifft auch die Zigarette. Also es gibt Genussraucher, die sagen, ich kann das ganz gut, mal auf einer Feier rauchen. Wenn andere sagen, nee, entweder ganz oder gar nicht.
Ja.
Genau, also da sind die Substanzen nicht weit voneinander entfernt. Also spielt es gar keine Rolle, ob das illegalisiert ist oder legal. Das spielt für die Suchtentwicklung eigentlich gar keine Rolle.
Aber wenn Sie, ist es nicht tatsächlich schon so, das war immer so meine laienhafte Auffassung, wenn jemand wirklich, den Sie erleben, wo Sie sagen würden, der ist stark abhängig. Ich dachte immer, da gäbe es quasi nur die Möglichkeit, also wenn jemand so stark abhängig ist, also stark suchterkrankt ist, dass man dann nur sagt, ganz oder gar nicht.
Grundsätzlich ist das nicht ganz falsch. Und wenn jemand eine Reha-Maßnahme macht, über die Rentenversicherung finanziert, dann gibt es auch nur dieses eine Konzept.
Genau.
Ja. Also dann ist klar, das ist eine abstinenzorientierte Behandlung.
Ja.
Das steht ganz außer Frage. Es gibt aber Menschen, gerade Menschen, die langjährig chronifiziert, suchterkrankt sind, die bei dem Gedanken, dass es gar keinen Alkohol mehr gibt, sofort jegliche weitere Maßnahme für sich ausschließen.
Okay.
Weil sie sagen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Und dafür eignen sich dann solche Programme mal auszuprobieren.
Verstehe.
Ob man dann über solche Wege vielleicht aber weniger konsumiert.
Ja. Und dadurch vielleicht nicht so gesundheitsschädlich dann, also gerade bei Alkohol.
Oder zumindest lebensverlängernd, das klingt ein bisschen schwierig, aber wenn das Menschen sind, die wirklich seit Jahrzehnten sehr, sehr viel täglich den ganzen Tag trinken und über solche Programme es schaffen, aber das zu reduzieren, dann ist das lebensverlängernd.
Ja, klar. Stimmt.
Ja.
Genau. Interessant.
Und es bringt vielleicht den einen oder anderen auch dazu, sich in die Richtung zu begeben und Hilfe zu suchen und überhaupt erstmal die Tür aufzumachen.
Genau.
Erstmal vielleicht damit anzufangen als ersten Schritt und vielleicht irgendwann zu sagen, okay, jetzt kann ich mir vielleicht sogar eine Abstinenz vorstellen.
Ja.
Aber darüber erstmal ins Hilfesystem überhaupt zu kommen, eine Bereitschaft herzustellen, zu sagen, okay, reduzieren ja, ganz aufhören noch nicht, vielleicht später. Also das darf man ja nicht vergessen, das sind so Konsum, gerade beim Alkohol, das sind Begleiter oftmals über das ganze Leben hinweg. Mit vielen Beziehungsabbrüchen und all dem, was passiert ist. Aber das war was immer da war.
Verteilt
und jemanden
gegeben.
mit 50, 60 dann das zu nehmen und zu sagen, darauf sollst du jetzt ganz verzichten.
Ja.
Das ist dann für viele nicht vorstellbar.
Das ist ein interessanter Aspekt, glaube ich, irgendwie, dass man da wirklich sehr individuell und bedürfnisorientiert einfach auf die Personen dann auch eingeht und gemeinsam überlegt, welche Lösungen es gibt. Weil ich hatte das auch immer so im Kopf, das geht immer nur irgendwie ganz oder gar nicht. Aber das sind ja wirklich dann auch so Grauzonen, wo man einfach gut sagen kann, das macht es vielleicht wirklich mal sinnig, sich an so eine Beratungsstelle zu wenden.
Ja, ne? Genau. Und das wissen viele nicht und wenden sich vielleicht auch deswegen nicht an uns, weil sie sagen, ja gut, das wird ja nicht das Ziel dabei sein. Ne? Genau. Die wollen ja sofort, die sagen mir sofort, dass es alles nicht gut ist, was ich mache, dass ich damit aufhören muss, dass ich eine Therapie machen muss und da möchte ich mich nicht festnageln lassen. Also das ist was, woran wir eigentlich arbeiten wollen, das nach außen zu tragen, weil ich glaube, das wissen so wenige.
Ja.
Deswegen sprechen wir teilweise schon immer davon, uns hinzuentwickeln zu einer Fachstelle für Konsumkompetenz, weil alleine der Begriff Suchtberatungsstelle impliziert ja so ein bisschen, ich muss süchtig sein, um mich dort beraten zu lassen.
Ja, stimmt.
So, da ist der Stempel eigentlich schon beim Übertreten der Türschwelle ja, irgendwie ja schon drauf.
Ja.
Wenn man sagt, wir sind eine Fachstelle für Konsumkompetenz, klingt das schon ein bisschen anders. Da geht es nämlich um Gesundheitsfragen.
Genau.
Wie kann ich so konsumieren, dass ich mich damit nicht schädige und wenn ich in einem riskanten Konsumbereich bin, wie schaffe ich es vielleicht auch wieder, das besser hinzukriegen, wieder genussvoll zu konsumieren. Oder wenn ich möchte, eben auch ganz aufzuhören. Ja. Also das eröffnet, glaube ich, das ist ein bisschen wertfreier vielleicht.
Ja, das ist sehr wertschätzend eigentlich eher, ne, der Umgang dann. Ja.
Und gibt die Eigenverantwortung auch wieder zurück an die Menschen.
Die Kompetenz dann, ne?
Genau.
Ich muss da mal ganz, also wirklich ganz naiv fragen. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich würde Ihren Job machen. Ich weiß nicht, was Sie für einen fachlichen Hintergrund haben.
Ich bin Sozialarbeiterin.
Okay. Also eine sehr kompetente Fachfrau. Und natürlich finde ich das super, diesen Ansatz, den Sie da anbieten. Aber ich stelle mir vor, ich bin Sie in dieser Situation und ich habe da tatsächlich jemanden sitzen, dem es wirklich augenscheinlich sehr, sehr schlecht geht. Wie verhindern Sie, dass Sie sozusagen irgendwie ihm ganz, ganz deutlich machen, dass jetzt aber auch 5:12 ist und er jetzt aber auch, also ich, ne, ist mir schon klar, in der Beratung geht es auch viel um Abgrenzung, das ist ja bei uns auch häufig so, da geht es den Menschen auch schlecht. Aber Sie sehen ja das Problem so deutlich und es ist da dann, glaube ich, ne, trotzdem grenzen Sie sich ab, geben die Eigenverantwortung zurück. Und das ist ja, glaube ich, auch richtig und wichtig. Aber wie schafft man das sozusagen jemandem, dem es so schlecht geht, wo man denkt, ich hätte rein theoretisch die Lösung für dich, aber du möchtest es nicht versuchen, daran irgendwie nicht zu verzweifeln oder das nicht irgendwie zu forcieren?
Ja. Also uns hält ja erstmal nichts davon ab, trotzdem sehr wertschätzend zu formulieren, dass man genau diese Einschätzung hat.
Okay.
Zu sagen, bei dem, was ich hier höre, bei dem, wie ich sehe, in welchem Zustand sie sind, halte ich das Konsumverhalten hier gerade für höchst gefährlich.
Okay.
Also das kann man ja trotzdem so formulieren.
Ja.
Und der Mensch macht dann damit, was er damit macht. So. Und natürlich muss man aber auch aushalten, wenn jemand sagt, okay, habe ich gehört, möchte ich aber nicht machen. So, dann bleibt uns erstmal nicht so viel mehr als, wenn die Person volljährig ist, dann sowieso nicht, ne? Als Informationsmaterialien mitzugeben und zu sagen, hier, unsere Tür steht offen. Wenn Sie soweit sind, kommen Sie nochmal zu uns oder machen Sie vielleicht zwischendurch mal eine Entgiftung, also eine körperliche Entgiftung, im Prinzip mal eine Pause vom Konsum. Gönnen Sie Ihrem Körper mal quasi so eine Entgiftungskur für 2-3 Wochen, um wirklich mal wieder runterzukommen und mit einem klaren Kopf vielleicht auch nochmal darüber nachzudenken, wie es weitergehen soll.
Ja.
Beziehungsweise haben wir in solchen Fällen ja auch unterschiedliche Methoden. Es gibt dieses so motivierende Gesprächsführung, also wo man auch nochmal gemeinsam guckt, was sind denn eigentlich Ihre Ziele im Leben? Wo wollen Sie denn hin? Wo sehen Sie sich denn in 2, 3, 4 Jahren?
Ja.
Um dann zu gucken, ist das denn erreichbar mit dem, wie Sie aktuell konsumieren? Oder muss ich dafür eigentlich was verändern? Ja. Also auch da zu gucken, so ein bisschen auch zu arbeiten mit den Perspektiven der Personen, die wir da vor uns haben. Wenn die sagen, auch Mensch, möchte eigentlich schon gerne eine Partnerschaft, möchte eine Familie gründen, hab die und die Vorstellung von meinem Leben, dann mal gemeinsam drauf zu gucken, okay, passt das denn zusammen?
Ja.
mit dem Konsum von den unterschiedlichen Substanzen, die sie so haben.
Ja.
Also um da auch eine Motivation rauszukitzeln oder auch zu einer Entscheidung vielleicht beizutragen, ob das eigentlich so das Richtige ist.
Ja.
Genau. Also da gibt's so Gesprächsführungskompetenzen, die man dann so aus dem Hut zaubern muss.
Ja, aber einfach stelle ich mir das trotzdem nicht vor, ne?
Ich glaube, so psychosoziale Beratung oder grundsätzlich Beratungsgespräche sind immer schwierig. Also selbst und es in der ist Rechtsberatung. Ein Prozess. Es ist ein, und genau, wenn die Leute nicht wollen, ne, dann ist es halt, glaube ich, auch, dass, wie Sie schon sagten, man muss es dann vielleicht in dem Moment aushalten. Vielleicht auch in der Familie ist es ja ähnlich, ne? Wenn ich halt jemanden in der Familie habe, wo ich merke, okay, da ist an mir halt irgendwie ein Konsum, der ist halt höchst gefährlich. Da ist man emotional ja natürlich auch nochmal viel näher dran. Mhm. Ich glaube, auch da muss man dann halt irgendwie für sich wahrscheinlich irgendwann mal abgrenzen und sagen, ich muss mich jetzt selber schützen und muss mich da rausnehmen. Und das bleibt eigentlich demjenigen halt zu überlassen dann, ne? Also Hilfe anbieten, wir unterstützen, wir sind für dich da, aber ja, schwierig.
Genau so. Genau so. Und sich auch selber Hilfe holen. Also Angehörige können zu uns in die Beratungsstelle kommen, ohne dass die betroffene Person, also die konsumierende Person, mitkommen muss. Also viele wollen ja immer die betroffene Person mitbringen oder sind dann verzweifelt, dass die Person nicht in die Beratungsstelle gehen möchte.
Ja.
Aber die betroffene Person in dem Moment mit Beratungsbedarf ist die angehörige Person, nicht der Konsument,
Das stimmt,
der ja offensichtlich erstmal noch gar keine Hilfe will aus richtig Gründen.
Ja,
genau.
Das heißt, Angehörige können für sich alleine zu uns kommen und sich auch Beratung holen.
Mhm. Genau. Was raten Sie eigentlich in so einem Fall, wenn jetzt Angehörige irgendwie kommen und sagen, okay, also ne, Partner oder Kinder oder so, Eltern, da ist halt ein Konsum und ich mache mir totale Sorgen, wie soll ich damit umgehen? Ich kann auch nicht mehr, ich kann das auch nicht mehr decken, ich habe einfach keine Kraft mehr. Was raten Sie da Angehörigen? Was können die tun?
Der erste Schritt ist dann schon gemacht, nämlich sich Hilfe holen, also selber in eine Beratungsstelle zu kommen und nicht darauf zu warten, dass die konsumierende Person jetzt endlich mal etwas tut, sondern für sich erstmal zu sorgen, sich Beratung zu holen. Das, was Sie gerade schon richtig gesagt haben, sich abzugrenzen, also Hilfe anzubieten, zu sagen, ich bin an deiner Seite, wenn du Hilfe brauchst, also im Sinne von, wenn du den Ausstieg machst, ich unterstütze dich dabei. Aber ich tue nicht mehr Sachen, die die Sucht unterstützen. Also Dinge mit verheimlichen, Termine für jemanden mit absagen.
Geld leihen.
Genau, das Geld zu leihen. Also all das, was im Prinzip das System aufrecht erhält.
Ja.
Weil man natürlich ja auch nicht möchte, dass die Nachbarn Bescheid wissen, dass andere Bescheid wissen, dass vielleicht der Partner in komisches Licht gerückt wird und andere Bescheid wissen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist innerhalb der Familie. Das ist ja, die ganze Familie ist ja betroffen.
Ja, das stimmt.
All diese unterstützenden Mechanismen, die ja total nachvollziehbar sind, die müsste man eigentlich einstellen.
Weil so lange, also, wie schwer ist das denn?
Ja. Das ist super schwer, gerade wenn Kinder auch eine Rolle spielen. Das ist, wenn man da persönlich involviert ist. Das ist von außen, glaube ich, immer sehr leicht zu sagen.
Lass das mal sein.
Lass das sein. Ja. Ich glaube, in der Situation ist es wahnsinnig schwer. Und ich glaube, da muss dann auch schon viel passiert sein. Am Ende versuchen wir aber, die Angehörigen so zu stärken, zu sagen, sie dürfen nicht auch noch krank werden.
Ja.
Weil das ist eine wahnsinnige, jahrelange psychische Belastung, die ja genauso auch zu depressiven Zuständen und anderen psychischen Störungen führen kann, damit ist niemandem geholfen und schon gar nicht den Kindern, wenn es die denn gibt, gemeinsam im Haushalt. Ja. Also da sich und die Familie, die Kinder vielleicht auch davor zu schützen und zu sagen, es muss ja nicht für immer sein, aber zu sagen, wir müssen jetzt hier einen Cut machen, es funktioniert so nicht, solange die Situation so ist, wie sie ist.
Also auch offen ansprechen. Also ich meine, gut, in einer Partnerschaft ist es, glaube ich, nochmal schwieriger, auch gerade wenn Kinder da sind. Da hat man vielleicht halt auch Angst, den Partner da offen mit zu konfrontieren dann letztendlich. Und da hilft wirklich vielleicht auch eine räumliche Trennung dann eher in dem Moment, um sich aus der Situation rauszuziehen. Wenn das jetzt so andere Angehörige sind, wie Geschwister oder Eltern oder Verwandte, dann ruhig auch offen ansprechen und sagen, ich glaube, du hast hier ein Problem. Und oder vielleicht auch, weiß ich nicht, den Kontakt, ja, Kontakt abbrechen finde ich halt auch immer schwierig, mhm, oder auch mit demjenigen gar nicht reden, wenn man merkt, er hat halt gerade Drogen konsumiert oder, mhm, Alkohol konsumiert.
Genau, in der Situation, wo jemand intoxikiert ist, also, yeah, im Prinzip berauscht ist, yeah, dann macht ein Gespräch keinen Sinn.
Yeah.
Das eskaliert sowieso, das hat, mhm, und man weiß vielleicht im Zweifel davon am Ende, mhm, gar nichts mehr.
Ja, ja.
Genau, das sollten schon nüchterne Situationen, mhm, sein, und wichtig sind Ich-Botschaften.
Mhm.
Also, wenn, mhm, ich sage, ich glaube, du hast ein Problem, habe, mhm, ich die Person, glaube ich, schon verloren.
Mhm, ja.
Sondern eher zu sagen, also zu berichten, was beobachte ich denn?
Mhm.
Ich merke, du bist total unkonzentriert, du bist total, mhm, gereizt. Ich merke, wir haben uns schon lange nicht mehr richtig gut unterhalten. Mhm. Oder du bist eigentlich abwesend oder bist, mhm, kaum noch zu Hause.
Mhm.
Und dann auch zu sagen, was macht denn das mit mir?
Mhm.
Das macht mich total traurig, ich bin irgendwie enttäuscht, ich bin, mhm, vielleicht auch manchmal wütend darüber, wie, mhm, das so läuft. Also eher zu gucken, was beobachte ich,
mhm,
was macht das mit,
mhm,
mir und was wünsche ich mir?
Mhm.
Ich würde mir wünschen, wir würden mal wieder mehr zusammen unternehmen oder, mhm, Mensch, kannst du dich erinnern, wir haben doch immer das und das gemacht,
ja,
das passiert irgendwie gar nicht mehr. Und da so ein bisschen, mhm, versuchen, darüber einen Gesprächsöffner.
Mhm.
Also wenig Zuschreibung. Nicht, mhm, mit solchen Du-Botschaften zu, mhm, sagen, ich glaube, du hast ein Problem, mhm, du bist, ja, süchtig, du
ich
trinkst
zu viel. Nicht gleich mit der Sucht, mhm, ins Haus fallen quasi.
Genau,
ne?
Sondern eher, ja, das, ja, das, worüber ich mir Sorgen mache.
Ja.
Eher das zu beschreiben, mhm, was mir auffällt, mhm, was mir Sorgen macht, was ich mir, mhm, wünschen würde.
Mhm.
Eher so auf der Ebene zu versuchen, mhm, ins Gespräch zu kommen. Genau.
Ja.
Mhm. Aber schwierig.
Ja.
Also ich stelle mir das auch beim Geld wahnsinnig schwierig vor, ne? Also gerade wenn es irgendwie vielleicht auch so ein Eltern-Kind-Verhältnis, mhm, ist, ne, und mein Kind irgendwie, ja, abhängig ist, ne, und sagt, ich kann meine Miete nicht zahlen, kannst du mir Geld geben, mhm, oder so. Und höchstwahrscheinlich stimmt das auch.
Mhm.
Und ich kann mir aber ausmalen, dass er vielleicht tatsächlich, ne, sich davon die Substanz mhm, kauft. Was mache ich dann, ne? Also ich meine, ansonsten steht, mhm, er vielleicht auf der Straße.
Mhm.
Gebe ich ihm tatsächlich kein Geld?
Mhm.
Also das ist, ich finde, ja, das wahnsinnig schwierig.
Ich finde es genauso schwierig.
Ja.
Also,
ja,
da auch, das ist so ein Punkt, wo ich immer denke, schwierige Entscheidung. Und, mhm, trotzdem ist das unser, ja, Rat, da, ja, diesen, ja, Strich zu ziehen und vielleicht auch zu gucken, dafür zu sorgen, dass das Geld dort ankommt, mhm, wo es ankommen soll.
Okay.
Also ob man da Wege findet, ja, dass es wirklich, mhm, für, mhm, Lebensmittel, Miete, mhm, benutzt wird.
Also, ja, lieber einmal einkaufen gehen, als den 50er an den Sohn zu geben.
Zum Beispiel,
ne?
Mhm. Lieber, verstehe, gemeinsam vielleicht, ja, den Einkauf, mhm, zu machen und, ja, den zu übernehmen, mhm, als das Geld in die Hand zu drücken.
Okay.
Genau.
Ja.
Also, ja, schon natürlich da die Unterstützung und Hilfe zu sein,
ja,
das so sicherzustellen,
mhm,
aber bestenfalls, dass das Geld nicht missbraucht wird für, ja, andere Dinge.
Ja, ja. Also, ja, wie gesagt, finde ich wahnsinnig schwierig.
Mhm.
Was mich so zum Abschluss noch mal interessieren würde, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und Sie sagen, ne, da kommen auch schon tatsächlich auch Ratsuchende zu Ihnen, die schon sehr weit sind so im Prozess oder sehr klar sind oder, mhm, während der Beratungsgespräche, mhm, sich klar werden, okay, ich eine Therapie, ich möchte das gerne angehen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ich komme zu Ihnen, mhm, und dann machen wir, weiß ich nicht, 1, 2, 3 oder 10 oder wie viele Gespräche? Und wenn ich dann sage, so jetzt wär ich soweit, ich könnte mir das vorstellen, was kann ich dann alles machen? Wie vermitteln Sie oder, mhm, wie weisen Sie, mhm, so den Weg durch das Hilfesystem?
Mhm. Genau, also was eigentlich das Hilfesystem so bietet, welche Möglichkeiten es gibt, das wird relativ frühzeitig besprochen, mhm, in den Gesprächen, je nachdem, mhm, mit welchem Anliegen jemand kommt. Aber, ja, wenn es darum, ja, geht, dass jemand sagt, ja, da gibt es ein Problem,
mhm,
dann geht es sehr schnell darum, okay, was hat das Hilfesystem eigentlich zu bieten?
Mhm.
Wenn wir jetzt bei Therapiemaßnahmen, bei Reha-Maßnahmen bleiben,
mhm,
würde man dann gemeinsam auch gucken oder würde der Berater einschätzen, je nach Schweregrad der Erkrankung, mhm, welche Therapieform ist denn geeignet, mhm, für die Person? Mhm. Es gibt ja unterschiedliche, mhm, Therapiemöglichkeiten. Ich kann ist das, was man sich klassisch wahrscheinlich vorstellt, die stationäre Therapie,
ja,
also,
genau,
mehrere Monate in eine Suchtklinik zu, mhm, gehen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine ganztägig ambulante, mhm, Behandlung zu machen, also, mhm, in eine Tagesklinik, mhm, zu gehen, mit einem ähnlichen Angebot, mhm, aber dem Unterschied, dass man in der Zeit zu Hause, mhm, lebt.
Genau.
Also, ja, zu Hause ganz normal übernachtet, am, mhm, Wochenende zu Hause, mhm, ist,
ja,
aber eben morgens dorthin geht, mhm, nachmittags wiederkommt. Und es gibt die Möglichkeit, eine ambulante,
mhm,
Rehabilitation zu machen. Also dann hat man einmal in der Woche ein Einzelgespräch und Gruppentherapie.
Mhm. Ja.
Genau. Und je nachdem, wie stabil jemand ist, wie fit jemand ist, bespricht man gemeinsam, was ist denn die geeignete Hilfe, wenn jemand noch voll berufstätig ist, mitten im Leben steht, ein unterstützendes Umfeld hat und dem es eigentlich ganz gut gelingt, aber auch abstinent zu sein.
Ja.
Da geht eine ambulante Rehabilitation über ein Jahr ganz gut. Wenn jemand aber sehr viel konsumiert, auch nach wie vor konsumiert und vielleicht sehr verhaftet ist im Milieu oder nur konsumierendes Umfeld hat, dann macht es natürlich Sinn, dass jemand mal komplett da rausgelöst wird und eine stationäre Therapie auch macht.
Ja.
Genau, also das je nachdem so. Und wenn man sich so ein bisschen dazwischen bewegt, ein gesichertes Wohnumfeld hat und so weiter, kann man auch eine Tagesklinik machen. Es gibt auch von der Rentenversicherung Braunschweig-Hannover die Möglichkeit, eine Kombinationsbehandlung zu machen. Das sind wir ein sehr großer Fan von, weil da kann man quasi so drei Module miteinander beantragen über ein Jahr hinweg.
Ja.
Dann hat man erst eine stationäre Phase, dann hat man die ganztägig ambulante und dann die ambulante. Das heißt, man erstmal
geht dann so ein bisschen
sehr
runter in der Betreuung.
Genau, bis hin zu ich muss mich ein bisschen mehr erproben und bis zum ambulanten Teil mit dem Riesenvorteil, wenn ich zwischendurch mich in der Krise befinde oder doch wieder einen Rückfall habe oder eine Abstinenzunterbrechung, nennen wir das, kann man aber auch ganz schnell nochmal für zwei Wochen stationär zurückkehren.
Das ist interessant.
Obwohl man vielleicht schon in der Tagesklinik ist oder ambulant, dass man dann nochmal zur Stabilisierung zurückkehren kann in die Klinik, um nochmal dort sich zu stabilisieren. Es ist eigentlich für viele, viele Menschen sehr, sehr
also es klingt
gutes
auf alle
System.
Fälle super, ne?
Ja, so ein
genau, macht aber nur, finanziert nur die Rentenversicherung Braunschweig-Hannover. Genau. Ja. Ansonsten ist es aber immer möglich, auch bei anderen Kostenträgern nach so einer stationären Reha zum Beispiel noch eine ambulante Weiterbehandlung zu machen oder eine Nachsorge zu machen. Das würden wir auch jedem immer raten, wenn man aus dieser Käseglocke auch so ein bisschen rauskommt und wieder mit dem Umfeld konfrontiert ist, mit den vielleicht familiären Problemen, mit all dem, was vielleicht in den letzten Jahren auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass es so weit gekommen ist.
Ja.
Da weiterhin auch im Hilfesystem zu sein und weiterhin Gespräche zu haben oder sich dann perspektivisch auch einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, also am Thema auch ein Stück weit dran zu bleiben. Also es wäre Augenwischerei, wenn man sagt, ich gehe jetzt für ein paar Monate in eine Klinik und habe dann so viele Strategien für mich, dass ich all das, was ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht für mich verinnerlicht habe, als Bewältigungsstrategie, nämlich den Konsum zu nutzen, dass das plötzlich nicht mehr da ist. So, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da so ein Stück weit auch dran weiterzuarbeiten und sich immer dessen bewusst zu sein, dass das ein Prozess ist, ein ganz langer Lernprozess eigentlich.
Ja. Aber am Anfang steht bei allen Substanzen erstmal eine Entgiftung oder, weil wir hatten vorhin den Fall, da ging es um Alkoholkonsum.
Meistens. Gerade beim Alkohol würden wir niemals dazu raten, das irgendwie auf eigene Faust zu machen, weil das sehr, sehr gefährlich ist. Genau, es gibt Menschen, die sagen, ich konsumiere nur noch super, super selten, merke aber, ich brauche eine therapeutische Unterstützung, wo vielleicht nicht unbedingt immer eine Entgiftung erforderlich ist, aber ganz oft steht die Entgiftung unmittelbar vor der Aufnahme. Also gerade bei Menschen, denen es gar nicht gelingt, abstinent zu bleiben, muss man dann auch darauf achten, dass sie aus der Entgiftung heraus
direkt
in die Klinik gehen. Das muss dann so aufeinander abgestimmt sein, dass sie nicht noch mal den Umweg über das persönliche Umfeld haben, weil das dann auch schnell schief gehen kann.
Ja.
Wenn ich aus der Maßnahme komme, also stationär oder ne, dann und ich habe so gar keine Möglichkeit, irgendwo zu bleiben. Was macht man denn dann?
Wenn man keinen eigenen Wohnraum hat.
Man hat keinen, also ne, angenommen irgendwie, man hat irgendwie mit einer Partnerin oder einem Partner zusammengelebt. Das ist jetzt klar, dass das irgendwie, also man ist aus der gemeinsamen Wohnung raus. Zu Eltern oder Freunden kann man auch nicht. Was macht man dann? Und man ist ja, denke ich mal, noch nicht so, ne, sie sagten Käseglocke und man ist noch nicht so 100% gefestigt. Was passiert mit den Betroffenen dann?
Menschen, die in einer stationären Reha sind und keinen gesicherten Wohnraum haben oder gar keinen, weil sie tatsächlich vielleicht irgendwo ausgezogen sind aus dem Familienhaushalt oder so, die können in eine Adaption wechseln.
Was ist das?
Eine Adaptionsbehandlung ist im Prinzip so ein bisschen die zweite Phase der stationären Reha, nennt man das auch. Da geht's eher so ein bisschen um, das ist weniger Therapie, das ist mehr Verselbstständigung. Da geht es auch um gesunde Lebensführung, da geht es sehr viel auch um, oder noch mehr um berufliche Eingliederungen, um Praktika, also ne, man darf ja immer nicht vergessen, der Rentenversicherungsträger bezahlt das alles.
Ja, der möchte Arbeitsfähigkeit herstellen.
Es geht um Arbeitsfähigkeit, es geht darum, sich zu erproben, Belastungserprobung zu machen, Praktikum zu finden, da Kontakte mit Arbeitgebern zu knüpfen. Da geht es aber auch um gesunde Lebensführung, gesundes Kochen zu lernen, all solche Dinge werden in der Adaption gemacht.
Okay.
Also das haben wir auch tatsächlich in Hannover in Kombination. Es ist das gleiche Gebäude wie die Tagesklinik. Genau, da haben wir Adaptionsplätze für Menschen, die eben keinen eigenen Wohnraum haben.
Ja.
Und von dort aus ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema Wohnungssuche.
Ja.
In Hannover. So, das heißt, das Thema Wohnung ist dann nur ein bisschen verschoben. Aber brennt natürlich dann sehr unter den Nägeln, weil die Adaptionsbehandlung natürlich auch ein Ende hat irgendwann.
Ja, klar.
Und da eine Wohnung zu finden, in dem Moment ja erstmal ohne Job, der im Hintergrund ist und vielleicht nicht mit wahnsinnig vielen finanziellen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, ist dann schon auch sehr ansprüchlich.
Ja.
Aber das passiert dann alles mit Unterstützung auch der Einrichtungen, die dann dabei helfen.
Ja.
Natürlich kann die Einrichtung auch die Jobs, die Wohnungen nicht aus dem Hut zaubern. Es gab ja früher mal solche Clean-WGs. Das gibt es so, glaube ich, nicht mehr. Zumindest gibt es das nicht hier bei uns in Hannover. Ich glaube, in Berlin gibt es teilweise sowas noch. Danach fragen tatsächlich viele. Ich glaube, da gibt es so einen Bedarf auch danach.
Ja.
Aber tatsächlich sind sie darauf angewiesen, dann in einen eigenen Wohnraum zu kommen. Oder wenn das nicht gelingt und die Maßnahme aber endet, dann erstmal vielleicht übergangsweise auch erstmal in Richtung Wohnungslosenhilfe zu gehen. Also erstmal dort einen Platz zu bekommen.
Ja.
Auch da gibt es ja Plätze für Menschen mit Suchterkrankungen, Suchthintergrund und von dort aus dann weiter zu suchen.
Okay.
Genau. Also auch da gibt es dann entsprechend die Kooperationen, dass man weiß, okay, da sichert man dann frühzeitig vielleicht einen Platz, falls das mit der Wohnung nicht funktioniert, weil jemanden in Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit zu entlassen, wäre ja der Worst Case.
Ja, das stimmt.
Dann wäre eigentlich alles zunichte gemacht, was vorher passiert ist.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ach, Frau Fiedler, ich könnte noch 20 Fragen stellen, das würde, glaube ich, die Zeit sprengen, aber ich finde das schon super, was Sie alles erzählt haben, was Sie für tolle Arbeit machen und ich habe wieder was gelernt.
Auf jeden Fall.
Das nehme ich wirklich mit, dass Sie nicht den Abstinenzauftrag quasi haben als Drogenberatungsstelle. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns auf dem Ponyhof waren, dass Sie uns Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit und vielleicht treffen wir uns nochmal wieder hier bei uns auf dem Ponyhof.
Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Dir, Katharina, danke ich für diese Folge.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Ich sag tschüss.
Alles klar.
Tschüss.
Tschüss.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!